mit Lennart Pyritz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und das sind heute Abend unsere Themen: Globalisierung und Mauerfall, über die Verflechtung von ideologieübergreifenden und politischen Umbrüchen in Ost- und Westdeutschland. Noch zeitgemäß? Wissenschaftler diskutieren Produktion, Darstellung und Rezeption des Schulbuchs als Bildungsmedium. Wie die anderen auch. Verhaltensforscher untersuchen Gruppenzwang bei Kleinkindern, Schimpansen und Orang-Utans. Bereit für das Anthropozän? Rolle und Verantwortung der Wissenschaft in der Epoche der Menschheit und der Schwerpunkt der frühe Hunger auf Fleisch. Eine Sonderausstellung im Neandertal-Museum in Mettmann zeigt den technischen Erfindungsreichtum von Jägern, Fischern und Fallenstellern der Steinzeit. Länderübergreifende Studien sind in der Geschichtsforschung inzwischen üblich, aber selten wird dabei deutsch-deutsche Geschichte direkt verglichen. Genau das haben Historiker Ende vergangener Woche am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam gemacht. Auf der Tagung mit dem Titel »Verflochtene Umbrüche« haben sie die ost- und westdeutsche Geschichte im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts diskutiert. Dabei ging es nicht nur um verbindende politische Großereignisse wie den Mauerfall und die Wiedervereinigung, auch Umbrüche in anderen Bereichen haben Spuren in beiden deutschen Staaten und im wiedervereinigten Deutschland hinterlassen. Umweltprobleme, Globalisierung, medialer Wandel, Bildungsreformen oder die Individualisierung der Lebensentwürfe. Andrea Westhoff hat die Tagung begleitet.
Viele Arbeiten zur deutsch-deutschen Geschichte gehen immer noch davon aus, dass beide Staaten sich getrennt voneinander entwickelt haben und dann 1990 die DDR in die Bundesrepublik eingegangen ist. Das Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam dagegen betrachtet die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche seit den 1970er Jahren als gemeinsame Vorgeschichte des wiedervereinigten Deutschlands, sagt der Direktor Professor Frank Bösch.
Wir gehen davon aus, dass es vielfältige Verflechtungen, Beziehungen, Interaktionen über die Mauer hinweg gab. Und Anfang der 90er Jahre nicht nur die DDR sich verändert hat, sondern gleichzeitig auch die Bundesrepublik. Insofern haben wir eine doppelte Transformation, die wir verflochtenen Umbruch nennen.
Das bedeutet allerdings nicht, dass die historische Entwicklung beider Staaten gleichmäßig verlaufen wäre.
Die Verflechtungen, die Beziehungen zwischen Ost und West waren meist asymmetrisch. Das heißt insbesondere, die DDR schaute fortlaufend auf die Bundesrepublik, während in der Bundesrepublik die DDR zunehmend an Bedeutung verlor. Das galt aber nicht für alle Bereiche. Es gibt Felder, in denen die DDR besonders starken Eindruck auf Westdeutschland machte. Zum Beispiel im Feld des Sportes, wo sehr genau hingeguckt wurde, wie die Olympiakader ausgebildet wurden und entsprechende Ausbildungsstätten auch im Westen entstanden.
Insofern bemühten sich die Historiker auf der Potsdamer Tagung, für jeden Themenbereich genau herauszustellen, in welche Richtung die Transfers und Interaktionen liefen und wo beide deutsche Staaten sich nebeneinander herentwickelt haben. Starke Verflechtungen gab es im Bereich Politik. Einerseits verfestigten sich beide Systeme, andererseits fand ein intensiver Annäherungsprozess seit den 70er Jahren statt, vor allem durch die Entspannungspolitik von Willy Brandt. Das wirkte sich wiederum auf die Beziehungen im politischen Alltag aus.
Beziehungen zwischen den neuen sozialen Bewegungen und der Opposition in der DDR, etwa bei der Friedensbewegung, die in den 70er, 80er Jahren ganz wirkmächtig wird. Bei den Kirchen, die sich politisch einmischen, zunächst auch im Westen, Anfang der 80er Jahre, aber zeitgleich auch im Osten. Es gibt eine innere Abkehr von der SED, die sich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre besonders deutlich ausmachen lässt, als erstmals die Mitgliederzahlen nicht mehr gesteigert werden können. Und diese Abkehr von traditionellen Organisationen finden wir auch im Westen. Und das Fernsehen hatte eine ganz, ganz wesentliche Funktion für die Politisierung, aber auch für die Proteste 1989.
Bei der Mediennutzung zeichnete sich nach der Wiedervereinigung ein besonders interessanter Umbruch ab. Diesen Bereich hat Professor Frank Bösch am Zentrum für zeithistorische Forschung ebenfalls untersucht.
Vor 1989 nutzten die Ostdeutschen vor allen Dingen die politischen Medienangebote im Westen, während sie bei Unterhaltungsangeboten eher auf die eigenen Medien zurückgriffen. Nach 1989, seit der Wiedervereinigung, zeigen sich ganz markante Unterschiede in der Nutzung. Die Ostdeutschen nutzen kaum das politische Angebot aus dem Westen, lesen kaum den Spiegel, die Süddeutsche, die FAZ, sondern schauen viel häufiger Privatfernsehen, nutzen Unterhaltungsangebote und nutzen vor allen Dingen Medien, die eine eigene ostdeutsche Identität anbieten.
Kaum verflochten dagegen verlief die Entwicklung in der Arbeitswelt, betont Professor Rüdiger Hartmann, der an der TU Berlin und in Potsdam zu diesem Thema forscht. Die gewaltigen Umbrüche in der Industrie, vor allem Rationalisierung und Automatisierung der Produktionsprozesse, seien im Osten auch versucht worden, aber nicht gelungen.
Das Element des sozialen Drucks fehlte. Also wichtig ist die Angst vor Entlassung, weil sonst die Bereitschaft, sich den Produktionsregime anzupassen, nur sehr begrenzt ist. Und in der DDR und überhaupt im Ostblock kam zusätzlich noch hinzu, die begrenzten Möglichkeiten, Modernisierungsinvestitionen zu tätigen. Die Maschinen waren häufig ausgesprochen veraltet. Es gab außerdem ja auch noch die Computerisierung oder Digitalisierung, die im Westen sich in den 70er, 80er Jahren enorm ausweitet, die auch im Osten einzuführen. Auch das ist trotz einiger Anstrengungen letztendlich gescheitert.
Hier im Bereich der deutsch-deutschen Arbeits- und Industrieentwicklung also doch eher die klassische Sieger-Verlierer-Geschichte.
Man kann eigentlich relativ deutlich formulieren, dass das westdeutsche System dem Osten übergestülpt wurde, soweit nicht der Osten, das ist ja auch ein fundamentales Problem, deindustrialisiert wurde zu erheblichen Teilen.
Tatsächlich verflochtene Umbrüche gab es dagegen im Bereich Ökologie, per se ja ein grenzenloses Thema. Der Umwelthistoriker Dr. Frank Ükötter, derzeit an der Universität Birmingham.
Im Grunde ist die Umweltgeschichte so die Geschichte einer paradoxen Verkehrung. In der Bundesrepublik haben wir die Entwicklung von einer weitgehend also ökologisch unregulierten Wirtschaft hin zu einer ziemlich ambitionierten Umweltpolitik Ende der 80er Jahre. Und das genaue Gegenteil haben wir in der DDR. Da fängt das alles mit einer staatlichen Planung an, die auch sehr stark Umweltplanung ist, bis hin zu dem, was wir in den späten 80er Jahren dann sehen, ein völliges Laissez-faire, auch mit großen Umweltschäden, wenn es denn nur irgendwie Devisen bringt.
Ökologischen Raubtierkapitalismus im Osten nennt Ükötter das und Bitterfeld als negatives Paradebeispiel. Das sei aber nur ein Teil der deutsch-deutschen Umweltgeschichte.
Bis in die 70er Jahre ist eigentlich der Eindruck insgesamt einer Parallelentwicklung, dass wir in beiden Ländern Reformpolitiken haben, auch mit erstaunlich ähnlichen Motiven. Dann entwickelt sich das auseinander. Wenn die Wiedervereinigung, sagen wir mal, 1980 gekommen wäre, dann wäre sozusagen diese Kritik der DDR ganz sicher überhaupt nicht so ökologisch konturiert gewesen.
Ohne den Blick auf die längerfristigen historischen Verflechtungen erscheint der Untergang der DDR als Rettung der Umwelt und die alte Bundesrepublik als grünes Musterland, so Frank Ükötter. Und dass das politische Thema Ökologie so einen schweren Stand in den neuen Bundesländern habe, sei auch eine Folge der Arroganz der westdeutschen Umweltbewegung.
Die 1989-90 doch mit dem Selbstbewusstsein, wir wissen, was das richtige Grün ist, sozusagen gen Osten schwappte und dabei übersah, dass es eben in Ostdeutschland auch Traditionen gab, an die man hätte anknüpfen können.
Ein letztes Beispiel für die verflochtenen Umbrüche als Merkmal einer deutsch-deutschen Geschichtsschreibung ist schließlich das Thema Bildung. Dazu stellte der Historiker und Bildungsforscher Dr. Wilfried Rudloff von der Universität Kassel seine Überlegungen auf der Potsdamer Tagung vor.
In den 60er Jahren fällt auf, dass die Bildungsentwicklung der DDR durchaus ein Stachel im Fleisch der deutschen Bildungspolitiker ist, weil sie in der Bildungsexpansion und auch in der Chancengleichheit einen gewissen Vorsprung zu haben scheint. Und das wird von einer Minderheit von Bildungspolitikern durchaus wahrgenommen und genutzt, um die bundesrepublikanische Seite anzuspornen, im Bereich der Bildungspolitik zuzulegen.
Ab den 70er Jahren gab es dann eher eine negative Verflechtung über das Kampfthema Gesamtschule.
Hier muss jeder, der ein Interesse daran hat, die Gesamtschule zu fördern, tunlichst vermeiden, irgendeinen Eindruck zu erwecken, es würde sich um eine Kopie der Einheitsschule handeln, sondern er muss die Beispiele Schwedens oder Englands oder der USA in den Vordergrund rücken. In dem Moment, wo der Eindruck entsteht, hier wird etwas aus der DDR kopiert, ist das Thema quasi politisch vom Tisch.
Nach 1989-90 entstanden in Ostdeutschland zwar neue, stark am Westen orientierte Bildungsministerien, aber selbst in den CDU-regierten Ländern wurde das System der alten Bundesrepublik nicht komplett übernommen.
Sondern schon früh erkannt, dass die Zusammenführung von Hauptschule und Realschule in einem neuen Schultypus und auf der anderen Seite Gymnasium, dass dem Modell möglicherweise die Zukunft gehört. Und da spielen zwei Dinge eine Rolle. Zum einen der dramatische demografische Einbruch 1990 und auf der anderen Seite eben die gestiegenen Bildungserwartungen in der Bevölkerung.
Und in vielen alten Bundesländern erfolge inzwischen auch eine Reform des dreigliedrigen Schulsystems, eine nachholende Modernisierung, diesmal von Ost nach West.
Andrea Westhoff über verflochtene Umbrüche in Ost- und Westdeutschland im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Wir machen dort weiter, wo der vorangegangene Beitrag aufgehört hat, beim Thema Bildung. Wenn Kinder zur Schule gehen, leisten sie mitunter Schwerstarbeit. Neben der fachlichen Belastung wiegen ihre Ranzen schon mal 6 bis 7 Kilogramm. Zu viel, monieren Kritiker, Schulbücher müssen leichter werden. Mit der Gestalt, dem Inhalt und dem fachlichen Nutzen des traditionellen Bildungsmediums beschäftigte sich Anfang der Woche eine interdisziplinäre Tagung an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Dabei ging es auch um die Frage, inwieweit digitale Medien das Schulbuch in Zukunft verdrängen werden. Das Schulbuch als Wissensmedium, so der offizielle Titel der Konferenz, organisiert hat sie das Institut für Soziologie in Kooperation mit dem Zentrum für Bildungs- und Hochschulforschung. Mirko Smiljanic war dabei.
Schulbücher wurden zu allen Zeiten misstrauisch beobachtet. Lehrer haben eine andere Perspektive als Eltern, Politiker eine andere als Fachverbände. Je nach politischer Orientierung des jeweiligen Bundeslandes sind die Inhalte entweder zu kritisch oder zu angepasst. Wichtige Informationen würden fehlen, aktuelle Entwicklungen nicht wiedergespiegelt, Mädchen und Frauen in unzeitgemäßen Rollen dargestellt, das Layout sei mangelhaft, das Buch zu teuer und das Gewicht zu hoch. Was viele nicht bedenken, Inhalt und Form des Schulbuches seien eng miteinander verwoben, sagt Tobias Röhl, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität Mainz und Organisator der Tagung »Das Schulbuch als Wissensmedium«.
Die Form ist eben wichtig, auch nicht für sich, sondern weil sie ja maßgeblich beeinflusst, wie der Inhalt erscheint und was für Inhalte da auch erscheinen. Um Ihnen ein einfaches Beispiel zu geben, es ist auch so ein profanes Detail für uns wichtig, wie dass das Schulbuch ein Buch sein muss, das offen liegen bleiben muss.
Würde das Buch sich selbst zuklappen, hätte das für bestimmte Seiten oder Kapitel, also für Inhalte, dramatische Folgen. Sie würden möglicherweise nicht mehr gelesen, sind de facto nicht mehr vorhanden. Vergleichbares gilt für das Gewicht des Schulbuches. Mediziner fordern leichte Bücher, um die Belastung der Kinder zu reduzieren, womit sie aber gleichzeitig Einfluss auf die Lehrinhalte nehmen.
Denn wenn man sich anguckt, was in den Verlagen passiert auf der Entwicklerseite, dann tauschen die sich in Redaktionssitzungen genau auch über solche Fragen aus. Und wenn das Schulbuch ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten darf, dann müssen notfalls auch Inhalte geopfert werden. Das heißt, diese materielle Seite, diese mediale Seite, die ist relevant auch für die inhaltliche Seite der Schulbücher.
Spätestens jetzt stellt sich die Frage, warum Verlage und Schulen nicht stärker die Möglichkeiten digitaler Medien nutzen. Warum ist das papierne Buch immer noch schulisches Leitmedium, während schon Erstklässler ohne Scheu Computer, Tablets und Smartphones nutzen? Zunächst einmal, sagt Tobias Röhl, sind Bücher aus Pappe und Papier räumliche Medien.
Ich weiß vielleicht noch, das stand vorne im Buch. Vorne links oben oder es stand hinten im Buch oder in der Mitte. Diese Möglichkeit fehlt mir beim digitalen Schulbuch. Ich habe das nicht in gleicher Weise räumlich, haptisch vor mir liegen und kann mich schlechter darin orientieren. Also es gibt Studien von amerikanischen Universitäten, die mit Lehrbüchern an der Uni jetzt Versuche gemacht haben und festgestellt haben, dass das noch nicht so gut funktioniert, weil man sich nicht merken kann, an welcher Stelle stand was.
Noch nicht so gut funktioniert, sagt Tobias Röhl und deutet damit ein gewisses Entwicklungspotenzial an. Nicht verleugnen lässt sich, der Druck auf das klassische Schulbuch ist enorm. Dies hat mehrere Gründe, sagt Stefan Auffenanger, Professor für Erziehungswissenschaft und Medienpädagogik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Zunächst einmal lassen sich digitale Medien wie Tablet-PCs wesentlich breiter einsetzen.
Das heißt, wenn zum Beispiel in Physik oder Chemie Experimente gemacht werden, werden die per Video aufgenommen mit dem Tablet oder Fotos gemacht. Es wird ein Bericht dazu geschrieben, alles wird eingebunden in eine Präsentation. Oder in anderen Schulen zum Beispiel werden die verschiedenen pädagogischen Anwendungen, Apps, wie wir sie nennen, verwendet. Das kann zum Beispiel im Sportunterricht sein, die Möglichkeit, etwa beim Hochsprung per Video den Hochsprung aufzuzeichnen. Der Lehrer oder die Lehrerin kann sofort den Schülern zeigen, was hast du da falsch gemacht oder was war gelungen. Man kann gemeinsam das ansehen, muss nicht extra nochmal ein Fernsehapparat aufbauen.
Außerdem lässt sich die Sprungkurve im Mathematikunterricht für eine Kurvendiskussion nutzen. Fachliche Vernetzung wird bei digitalen Schulmedien großgeschrieben. Nun sind klassische Schulbücher für solche Einsätze ohnehin ungeeignet. Aber auch auf deren ureigenem Terrain bieten E-Books weitreichendere Möglichkeiten.
In der Hinsicht, dass man Texte zur Verfügung stellt, sie liest, und die Texte im digitalen Bereich können genauso wie im Text etwa in einem Buch oder einer Zeitschrift markiert werden. Man kann entsprechend Anmerkungen machen. Wir experimentieren zum Beispiel mit dem sogenannten Social Reading. Das heißt, dass ein Text im Internet steht, den man mit dem Tablet sich anschaut und kann gemeinsam zum Beispiel eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen am Text Diskussionen führen, obwohl sie nicht real zusammen sind.
Das Problem eines hohen Gewichts haben Tablets natürlich nicht. Allerdings dürfe man die hohen Kosten nicht vernachlässigen. Alle Kinder brauchen Hardware und regelmäßig neue Software. Das ist teuer. Finanzielle Aspekte versetzen aber auch die Verlage in eine gewisse Schockstarre. Niemand wagt den großen digitalen Sprung.
Das eine ist, dass in den meisten Fällen die Schulbuchverlage verlangen, dass in der Schule auch das Schulbuch physisch vorhanden sein muss, damit es digital gekauft werden kann. Und das zweite ist, dass wir in Deutschland ja in verschiedenen Bundesländern Zulassungsverfahren für Schulbücher haben. Und einige Bundesländer verlangen zum Beispiel, dass das Schulbuch digital 1:1 ist wie das physische Schulbuch. Das heißt, dass dort keine Videos drin sein dürfen, keine Audios, keine Animationen oder interaktiven Möglichkeiten.
Die Verlage fürchten um ihr Geschäft, womit sie die gleichen Probleme haben wie die Musik- und Medienindustrie. Beim Wechsel von der analogen in die digitale Welt gibt es auch Verlierer. Übrigens auch auf Seiten der Schüler. Studien zeigen, dass der Einsatz digitaler Medien keineswegs immer zu besseren Noten führt. Dies würde erst dann erreicht, wenn wirklich jeder Schüler und jede Schülerin den Umgang mit der neuen Technik beherrscht. Eine weltweite Vergleichsstudie, die International Computer and Information Literacy Study, kam erst kürzlich zu dem Ergebnis, dass in Deutschland genau hier gravierende Defizite herrschen. Jeder fünfte Schüler kann nicht mit Computern umgehen. Hier sieht Stefan Auffenanger eine wichtige Aufgabe der Eltern. Er habe nichts dagegen, wenn
neben einem gedruckten Buch Eltern ein digitales Buch verwenden. Also wir führen selbst momentan Forschung dazu durch. Und es sind immer mehr Eltern, die digitale Medien verwenden, also entweder ihr Smartphone verwenden oder auch ein Tablet verwenden, um mit den Kindern interaktive Kinderbücher anzuschauen. Und ich denke, auch im Grundschulbereich gibt es viele Möglichkeiten, wo man gute Texte verwenden kann mit den Kindern. Wir werden bestimmt noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine parallele Nutzung haben. Das heißt also, dass die Printbücher im schulischen Bereich und in den außerschulischen Bereich bedeutsam sind. Aber sie werden stärker noch ergänzt durch die digitalen Bücher.
Auswahl, Darstellung und Vermittlung von Wissen in Schulbüchern. Ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Es ist ein berühmtes Psychologie-Experiment aus den 50er Jahren. Eine Versuchsperson soll die Länge einer Linie mit der von 3 anderen vergleichen. Nur eine der Vergleichslinien erreicht dabei die des Originals, mit deutlichem Abstand. Allein kein Problem, doch sobald andere mit am Tisch sitzen und absichtlich anders schätzen, ändern auch die Versuchspersonen vermehrt ihre Meinung. Die Interpretation, Gruppenzwang oder Konformität, die Tendenz, sich anzupassen, um sich nicht von den anderen abzuheben. Wissenschaftler erweitern jetzt den Blickwinkel auf unsere Verwandten im Primatenreich. Sie haben Konformität bei Kleinkindern untersucht und deren Verhalten mit dem von Schimpansen und Orang-Utans verglichen. Die Ergebnisse sind im Fachmagazin Psychological Science erschienen. Ich habe vor der Sendung mit Daniel Haun gesprochen, Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Jena und Leiter der Studie. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob es Vorteile bringt, sich der Mehrheit zu fügen.
Das ist eine gute Frage. Das kommt natürlich sehr auf die Situation an, in der Sie sich befinden. Und es ist auch wichtig zu überlegen, Vorteile für wen? Vorteile für Sie oder Vorteile für die Gemeinschaft, in der Sie leben? Und je nachdem, wie wir das konstruieren, gebe ich Ihnen eine andere Antwort.
Gehen wir mal ein bisschen kleinschrittiger vor. Sie haben untersucht, wie stark sich 2-jährige Kinder nach dem Verhalten Gleichaltriger richten und dann das Verhalten von denen mit Schimpansen und Orang-Utans in entsprechenden Situationen verglichen. Wie genau sind die Experimente abgelaufen?
Die sind folgendermaßen abgelaufen. Und zwar haben wir den Teilnehmern eine Maschine präsentiert, eine sehr einfache Maschine, also im Grunde nur eine Kiste mit 3 Öffnungen an der Oberseite. Und in diese Öffnungen kann man Holzbälle einwerfen. Und wenn man in die richtige der 3 Öffnungen den Holzball einwirft, dann kommt unten eine Belohnung raus. Das ist im Grunde das Prinzip. Und diese Maschine ist also für die Teilnehmer neu. Die haben diese Maschine noch nie gesehen und können die nun eben ausprobieren. kriegen so viele Bälle, wie sie wollen und merken dann mit der Zeit, dass eines der Löcher, ich sag mal zum Beispiel das blaue, funktioniert, also da kommen Belohnungen unten raus und die anderen beiden funktionieren nicht. Und nachdem unsere Teilnehmer die Erfahrung gemacht haben, treten sie also ein Stück zurück und beobachten eine Reihe anderer Individuen aus ihrer sozialen Gruppe. Also die Schimpansen beobachten andere Schimpansen und die kleinen Kinder beobachten andere kleine Kinder aus ihrer Kindergartengruppe, wie sie auch diese Maschine benutzen, aber auf eine andere Art und Weise. Also die benutzen eine andere Öffnung, nicht die blaue, sondern ich sag mal beispielsweise die rote. Und nachdem diese Demonstration dann durchgeführt wurde, bekommen unsere Versuchsteilnehmer wieder die Möglichkeit, die Kiste zu benutzen. Und die Frage ist nun, richten sie sich nach dem, was sie selber gelernt haben, also verlassen sie sich auf ihre eigene Erfahrung oder wechseln sie ihr Verhalten hin zu dem, was die Mehrheit ihnen gerade demonstriert hat?
Gab es denn auch eine Belohnung für die Variante, die die Mehrheit dann vorgestellt hat?
Ja, also in der Testphase am Ende, wenn die Versuchsteilnehmer nach der Demonstration wieder an die Maschine dürfen, dann bekommen sie eine Belohnung für alles, egal was sie tun. Wir wollten sehen, ob es so ein Konformitätsverhalten eben in den anderen Menschenaffenarten auch gibt und haben die Situation deswegen derart konstruiert, dass möglichst wenig dagegen spricht, sich der Mehrheit anzupassen.
Und wie war das Ergebnis? Verhalten wir uns wie unsere Primatenverwandten?
Nein, also es gab im Grunde zwei zentrale Ergebnisse. Das eine ist, dass zweijährige Kinder, also menschliche Kinder, sich wesentlich stärker nach der Mehrheit orientieren, als das die anderen Menschenaffen tun. Also sie wechseln ihr Verhalten wesentlich öfter. Und das zweite Ergebnis war, dass sie dies auch noch mehr tun, wenn sie von der Mehrheit beobachtet werden, während sie die Maschine zum zweiten Mal benutzen. Während wenn die Mehrheit den Raum verlässt und sie ganz alleine an die Maschine dürfen, sie sich wesentlich weniger anpassen.
Wie viele Artgenossen, also andere Kinder oder Affen, haben denn da jeweils zugeschaut oder waren anwesend?
Jeweils drei.
Und haben die Zuschauer in einer speziellen Weise darauf reagiert, wenn jemand sich nicht konform verhalten hat? Länger hingeschaut oder im Fall der Kinder so etwas gesagt?
Also im Fall der Kinder haben wir versucht, Reaktionen, wenn es irgendwie ging, zu unterbinden. Also wir haben den Kindern vorher gesagt, bitte während diese Studie läuft, bitte nicht sprechen und seid möglichst leise und so. Und das funktionierte ganz gut. Bei den nichtmenschlichen Menschenaffen hatten wir diese Variante natürlich nicht zur Verfügung. Deswegen haben wir dort einfach im Nachhinein geschaut, ob sich irgendeine Reaktion zeigt. Da ist aber nichts zu sehen.
Wie ist jetzt auf einer allgemeineren Ebene dieser Verhaltensunterschied zwischen Kindern, Schimpansen und Orang-Utans erklärbar?
Ich kann Ihnen die Erklärung anbieten, die ich im Moment, ich sag mal, am meisten glaube. Und die ist die, dass menschliche Sozialbeziehungen sich unter anderem dadurch beeinflussen lassen, wie ähnlich wir einander sind. Also andere Individuen, die uns ähnlich sind, die sind zum gewissen Ausmaß vorhersagbarer, wirken auf uns zum gewissen Ausmaß vertrauenserweckender, einfach aus dem Grund, weil wir vermuten, dass wir bestimmte gemeinsame Handlungstendenzen teilen. Was ich glaube, ist, dass bei anderen großen Menschenaffen diese Ähnlichkeit im Verhalten für die sozialen Beziehungen eine wesentlich kleinere Rolle spielt.
Ist es denn auch denkbar, dass das Verhalten der Kinder durch Erziehung oder das schulische Umfeld beeinflusst wird?
Das ist es ganz sicher. Wir wissen bei Erwachsenen, dass sich die Tendenz, mit der sich Erwachsene in so einer Situation an die Mehrheit anpassen, stark von einem Ort zum nächsten variiert, auch stark von einem historischen Zeitpunkt zum nächsten variiert. Also der kulturelle Einfluss ist mit Sicherheit ganz, ganz wichtig. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel mal an eine südostasiatische Kultur denken, an Japan beispielsweise, dort wird es den Kindern als hochsozial kompetent angesehen, wenn diese quasi die eigene Meinung und die eigenen Bedürfnisse zum Wohl der sozialen Harmonie zurückstecken. Das ist was, was in der Erziehung stark erwünscht ist. Das ist bei uns nicht unbedingt so der Fall. Also wenn ich mit Eltern über diese Studie spreche, dann ist dieses Gefühl, das bei uns aufkommt, wenn wir wissen, dass zweijährige Kinder sich schon bereits irgendwie nach der Mehrheit orientieren, nicht unbedingt ein positives, weil wir gerne wollen, dass unsere Kinder eine eigene Meinung haben und bereit sind, die auch zu vertreten.
Konformität mit der bestimmten Gruppe bedeutet ja auch Abgrenzung gegenüber anderen. Ja. Inwieweit scheint das wichtig zu sein für menschliche Gruppen?
Das ist eins der Phänomene, an denen ich sehr interessiert bin, ist kulturelle Variabilität. Also wie lässt sich es erklären, dass menschliche Gruppen in derart außergewöhnlichem Ausmaß voneinander sich unterscheiden in vielen verschiedenen Bereichen und das eben auch zu einem Ausmaß, dass das überschreitet, was wir in anderen Tieren beobachten können. Also auch andere Tiere variieren von einer Gruppe zur nächsten, aber das Ausmaß ist im Menschen ein ganz anderes. Und ich glaube, dass diese Tendenz, sich der Gruppenmehrheit anzupassen, da eine große Rolle spielt, weil es diese Unterschiede von einer Gruppe zur nächsten über die Zeit weg stabilisiert.
Noch eine grundlegende Frage. Welchen Nutzen bietet der artübergreifende Vergleich von Kindern mit Schimpansen und Orang-Utans? Inwieweit kann man daraus Rückschlüsse ziehen auf die Entwicklungsgeschichte des Menschen?
Ja, da gibt es mehrere Informationen, die man gewinnen kann aus diesen Vergleichen. Den ersten finde ich immer einen der wichtigeren, nämlich, dass man eine gewisse neue Perspektive auf menschliches Verhalten bekommen kann. Also wenn man feststellt, dass ein bestimmtes Verhalten, das im Menschen dokumentiert und beschrieben ist, ein Verhalten ist, das in den anderen nah verwandten Arten nicht auftaucht, dann gewinnt man eine neue Perspektive und vielleicht auch ein neues Interesse an diesem Verhalten. Und es stellen sich neue Fragen, nämlich genau, warum ist es im Menschen auf die Art und Weise ausgeprägt, aber nicht in den anderen nah verwandten Arten. Andere Informationen, die man gewinnen kann aus diesen artvergleichenden Studien, ist, man kann versuchen, wie Sie gerade angedeutet haben, die Evolutionsgeschichte zu einem gewissen Ausmaß zu rekonstruieren. Zumindest kann man versuchen, aus Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen nah verwandten Arten Hypothesen aufzustellen darüber, welche Eigenschaften vielleicht schon länger Teil des evolutionären Erbes einer bestimmten Familie sind und welche Eigenschaften nicht. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der trifft jetzt auf diese Studie nicht so direkt zu, aber es werden ja auch oft in diesen artvergleichenden Studien bestimmte Fähigkeiten verglichen, kognitive Fähigkeiten, die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen oder bestimmte Rechenaufgaben zu vollführen. Und die Erforschung dieser Fähigkeiten in anderen Menschen, Affen, Arten, ich sag mal, zwingt uns hin und wieder einfachere Erklärungen zu finden für diese Fähigkeiten, einfachere Beschreibungen zu finden für diese Fähigkeiten. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise gestellt hätten, wenn wir nicht andere Arten auch untersucht hätten.
Kommen wir nach dem, was wir jetzt besprochen haben, nochmal zur Einstiegsfrage zurück. Bringt es Vorteile, sich der Mehrheit zu fügen?
Auf individueller Ebene gesehen, also bringt es für das Individuum einen Vorteil, dann kann ich zumindest aus den Studien, die sich jetzt über die Jahre angesammelt haben, sagen, dass wenn Sie mit einer Situation konfrontiert sind, über die Sie sehr wenig wissen, dann lohnt es sich, Informationen von der Mehrheit zu holen, weil die Mehrheit in der Regel einen recht guten ersten Ansatz anbietet, um eine Aufgabe zu lösen. Aber in einer Situation, in der die Strategie, die Sie bereits haben, also wie in der Studie, die uns jetzt vorliegt, die Strategie, die Maschine zu benutzen, wenn die genauso produktiv ist wie die Strategie, die die Mehrheit Ihnen anbietet, dann haben Sie auf der Ebene natürlich keinen Vorteil. Der Vorteil, der dann für Sie entsteht, ist ein sozialer. Sie stellen sich in so einem Moment nicht als jemand dar, der sich anders verhält als der Rest der Gruppe. Und dadurch entstehen natürlich im Vergleich zu der Situation, in der Sie sich anders als die Gruppe verhalten, für Sie gewisse soziale Vorteile.
Daniel Haun, Entwicklungspsychologe an der Universität Jena, über Konformität bei Kindern, Schimpansen und Orang-Utans. Dass der Mensch in die Natur eingreift, ist nicht neu. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan, heißt es schon in der Bibel. Und daran hat sich die Menschheit vor allem in den letzten 2-3 Jahrhunderten eher beflissen gehalten. Unberührte Natur gibt es heutzutage nur noch an wenigen Orten. So weltumspannend und tiefgreifend beurteilte etwa der niederländische Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen die Veränderungen, dass er dafür im Jahr 2000 einen neuen Epochenbegriff prägte: Anthropozän. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie das vom Menschen gemachte, Neue. Hat mit der Industrialisierung wirklich eine neue Epoche der Erdgeschichte begonnen? Was macht sie aus und wie kann der Mensch damit umgehen? Diese Fragen wurden vergangene Woche auf einer Tagung des Instituts für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main diskutiert. Kai Mühlges mit den Einzelheiten.
Anzeichen für eine neue Epoche in der Erdgeschichte gibt es viele. Die Hälfte, wenn nicht gar 3/4, da gehen die Schätzungen auseinander, der eisfreien Landoberfläche sind nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand. Die tropischen Regenwälder verschwinden rapide und mit ihnen ein Großteil der biologischen Vielfalt der Erde. Mehr als die Hälfte des auf der Erde verfügbaren Süßwassers wird inzwischen vom Menschen genutzt. 90% der Biomasse auf unserem Planeten werden von Haus- und Nutztieren des Menschen gebildet. Doch rechtfertigen solche Zahlen allein die Rede vom Anthropozän? Thomas Jahn, Sprecher des Instituts für sozialökologische Forschung, meint ja.
Wir haben bisher immer unter dieser Forderung gestanden, dass wir uns die Erde untertan machen sollen. Und das gilt für das, was wir seit 2.000, 3.000 Jahren oder vielleicht noch etwas länger im Grunde in Landwirtschaft und so weiter irgendwie beobachten können. Das Neue aber ist, die Erde schlägt zurück. in Frage steht, ob überhaupt erdgeschichtlich der Mensch eine Zukunft hat. Das ist das Neue, was aufgeworfen wird mit dem Anthropozän.
Sind der menschengemachte Klimawandel und seine katastrophalen Auswirkungen überhaupt noch aufzuhalten? Muss die Menschheit sich gar in absehbarer Zukunft eine neue Heimat, beispielsweise auf dem Mars, suchen? Macht- und Ohnmachtsgefühle lägen bei der Diskussion über das Anthropozän interessanterweise eng beieinander, so Thomas Jahn.
Daraus ziehen viele entweder den Schluss, wenn das sowieso schon alles in geologischen Zeitabläufen passiert, spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr, was ich im Einzelnen auch in meinem Leben oder in meinem beruflichen Leben ändere. Für andere dagegen löst es die Vorstellung aus, ja, wir sind die entscheidende Kraft und wir müssen sie noch viel mehr und viel stärker einsetzen, um eine Natur uns zu erschaffen, wie wir sie uns wünschen.
Ganz anders argumentiert der Mitbegründer und Direktor der Stiftung Futur 2, Harald Welzer. Er ist der Ansicht, den Begriff des Anthropozäns solle man einwickeln und wegschmeißen, denn
die Probleme, die wir im Umweltbereich, im Klimabereich haben, gehen ja nicht darauf zurück, dass der Mensch etwas Bestimmtes getan hat, als sozusagen anthropologisch immer sich gleichbleibendes Wesen, sondern womit wir es zu tun haben, ist ein historisch junger Prozess der zunehmenden Zerstörung der natürlichen Ressourcen und auch der Überlebensbedingungen im Bereich Klima und so weiter. Und er geht auf eine historisch sehr junge Wirtschaftsweise zurück und eine Form von Gesellschaft, die auch erst wenige hundert Jahre alt ist. Das heißt, wir haben es mit einem kulturellen und historischen Phänomen zu tun und nicht mit einem anthropologischen Phänomen. Und der Begriff des Anthropozäns, er tut so, als sei das gewissermaßen natural, als müssten Menschen so sein, wie sie jetzt sind. Und deshalb ist der Begriff völlig irreführend.
Wenn überhaupt, so Welzer ironisch, seien deshalb Begriffe wie Monetozän oder Kapitalozän angemessen. Zudem werde die Diagnose dadurch kompliziert, dass der Kapitalismus ja nicht nur zerstörerische Seiten habe.
Wir leben nicht rein zufällig in Demokratien, in rechtsstaatlichen Gesellschaften, in freien Gesellschaften, sondern wir leben in solchen Gesellschaften, weil diese Wirtschaftsweise uns genau diesen Standard überhaupt erst ermöglicht hat. Also man muss ja nur mal an sowas denken wie die Verdoppelung der Lebenserwartung in nur 100 Jahren. Hätten Biologen vor 200 Jahren für völlig unmöglich gehalten. Alphabetisierung, allgemeines Gesundheitsniveau, das sind ja alles zivilisatorische Güter, die mit dieser Form von Wirtschaft und Gesellschaft einhergegangen sind. Und wir stehen jetzt vor dem wirklich nicht trivialen Problem, wie man diesen immateriellen zivilisatorischen Standard, also frei zu sein und sicher leben zu können, aufrechterhalten können mit einer Form des Wirtschaftens, die ungefähr 80% weniger Aufwand mit sich bringt als das, was wir heute tun. Und das weiß kein Mensch, wie das gehen soll.
Sicher sein nur, wie es nicht gehen werde.
Zunächst mal muss man wirklich sehr deutlich sagen, dass es eine Illusion ist, zu glauben, man könne die gesamten Stoffwechselprozesse so lassen, wie sie sind und sie irgendwie grüner machen. Ja, man könne weiter Wachstumswirtschaft betreiben, indem man das Adjektiv grün davor stellt und so weiter. Das ist alles Quatsch.
In die Zukunft denkt auch Mark Lawrence. Das bisherige Anthropozän sei ja dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch mehr oder weniger unabsichtlich die Lebensbedingungen auf unserem Planeten verändert habe. Was aber wäre, fragt der Atmosphärenwissenschaftler am Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam, wenn wir in Richtung Anthropozän 2.0 gingen?
Anthropozän 2.0 wäre, wenn wir als Menschheit entscheiden, eine absichtliche, koordinierte Beeinflussung der Erdsystem anzugehen, beispielsweise durch Climate Engineering oder auch anderen Beispielen wie eine global koordinierte Landflächenmanagement oder global koordinierten Wasserressourcenmanagement und so weiter.
Bislang seien Mitigation, also Abschwächung des Klimawandels und Anpassung an veränderte Umweltbedingungen, die einzig möglichen Reaktionen auf dieses globale Phänomen. In 50 Jahren gäbe es aber vielleicht noch weitere Handlungsoptionen.
Es gibt verschiedene Ideen, noch keins davon so richtig ausgetestet, wie man zusätzlich zur Mitigation und Adaptation die Klimawandel begegnen könnte. Und diese fallen unter zwei Bereichen, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen oder irgendwie zusätzliches Sonnenlicht zurückzureflektieren, um die Erdoberfläche abzukühlen. Und diese zusammengefasst nennt man Climate Engineering. Dabei sind die Unsicherheiten und die Risiken noch sehr groß.
Er persönlich könne sich durchaus vorstellen, dass es in 50 Jahren technisch möglich und auch gesellschaftlich gewollt sei, größere Mengen CO2 aus der Erdatmosphäre zu lösen. Bei der Frage der Reflexion des Sonnenlichts sei er allerdings sehr viel skeptischer.
Weil es nicht nur die physikalischen Probleme, sondern viel größer davon sind die Governance-Probleme. Wer darf überhaupt die Entscheidungen treffen? Wie kommen wir zu internationalen Abkommen darüber? Wie vermeiden wir Konflikte darüber? Und darüber hinaus auch die ethischen Fragen. Wollen wir wirklich als Gesellschaft solche Kontrolle über die Umwelt nehmen?
Die Herausforderungen des Anthropozäns für Mensch und Wissenschaft. Kai Mühlge ist über ein Symposium des Instituts für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main. Mit dem Schwerpunkt blicken wir nicht in die Zukunft, sondern schauen zurück. Spurensuche in Neandertaler-Fäkalien. Darüber berichtete im Sommer ein internationales Forscherteam. Das Ergebnis? Unsere frühen Verwandten haben manchmal Gemüse gegessen. Vegetarier waren sie aber nicht. In allen Proben fanden die Wissenschaftler auch Hinweise auf verdautes Fleisch. Auch Werkzeuge und Kochstellen zeigen, Jagd und Fleischkonsum waren über Jahrhunderttausende fester Bestandteil des menschlichen Lebens. Die nährstoffreiche Nahrung lieferte Energie. Mehr noch, erst durch den Konsum von fleischlichen Eiweißen konnte das menschliche Gehirn wohl zur späteren Größe heranwachsen. Fleisch gilt damit als Motor der menschlichen Evolution. Den technischen Erfindungsreichtum der steinzeitlichen Jäger, Fischer und Fallensteller demonstriert derzeit eine Ausstellung des Neandertal-Museums in Mettmann. Barbara Weber hat sie besucht.
Es geschah im August 1856. Arbeiter hatten sich in die Feldhofer Grotte gezwängt, um sie mit Pickel und Schaufel bis auf den Kalk auszuräumen. Niemand ahnte etwas Besonderes.
Du, was ist denn das da?
Was?
Na da, das sind doch Knochen.
Na ja, paar alte Knochen halt.
Aber was für welche?
Was die beiden Arbeiter da zufällig aus dem Lehmboden der Grotte holten, waren die Knochen eines Menschen, der im Verlauf der folgenden wissenschaftlichen Diskussion Neandertaler genannt wurde. Die Entdeckung ist in der Evolutionsbiologie so bedeutsam, dass man in der Nähe des Fundortes das Neandertal-Museum baute. Die Menschen, die hier vor Zehntausenden von Jahren zwischen dem heutigen Erkrath und Mettmann in der Schlucht der Düssel gelebt haben, ernährten sich von Blättern und frischen Trieben, Nüssen und Früchten wie Himbeeren, Heidelbeeren und Äpfeln. Und sie aßen Fleisch.
Als unsere frühesten Vorfahren begonnen, Fleisch zu essen, nahmen sie besonders nährstoffproteinreiche Nahrung zu sich, wodurch sich das Hirnwachstum dann auch beschleunigte,
sagt Dr. Bärbel Auffermann, Archäologin und stellvertretende Direktorin des Neandertal-Museums. Und weil Fleisch eine so große Rolle spielte in der Evolutionsgeschichte des Menschen, hat das Museum ihm eine ganze Ausstellung gewidmet.
Die Ausstellung bringt den Menschen steinzeitliche Jagdwaffen, aber nicht nur Jagdwaffen, auch Fischfanggeräte und Fallen, wie sie vielleicht ausgesehen haben in der Steinzeit, nahe. Und auch diesen technischen Erfindungsreichtum der frühen Jäger und Sammler, denn es sind wirklich ganz ausgeklügelte Waffen- und Fallensysteme dabei zu sehen.
Die Ausstellungsmacher präsentieren authentische Nachbildungen von archäologischen Funden. Die Nachbauten entstanden anhand von völkerkundlichen Vergleichen und Erkenntnissen aus der experimentellen Archäologie.
Wir stehen hier vor der Wand, auf der die Speere aus Schöningen dargestellt sind,
sagt der Prähistoriker Dr. Ulrich Stodig.
Die Schöninger Speere sind bislang die ältesten Jagdwaffen der Welt, die wir haben, etwa 300.000 Jahre alt, und es ist schon eine Sensation,
dass gleich mehrere Exemplare im Braunkohletagebau der niedersächsischen Stadt gefunden worden sind. Mit einem solchen Speer ist schon Homo erectus auf die Jagd gegangen. Sein jüngerer Verwandter, der Neandertaler, übernahm die Tradition und sollte sie in seiner über 200.000-jährigen Geschichte beibehalten. Die Hersteller der Jagdwaffe folgten einem ganz speziellen Schema.
Das heißt, sie hatten diesen Grundtyp im Kopf und haben dann je nach Baumbeschaffenheit oder Stammbeschaffenheit immer wieder versucht, den gleichen Typ auch herzustellen. Und das hat einen planerischen Hintergrund, der uns einfach zeigt, mit welchen individuellen Gedankenleistungen wir bei den Menschen in dieser Zeit zu rechnen haben.
Diese Speere sind aus Fichtenstämmchen gearbeitet,
ergänzt Bärbel Aufermann.
Und was wir sehen, sind eigentlich ja, unscheinbare Holzstöckchen angespitzt.
Es gibt verschiedene Längen. Wir haben den kürzesten mit etwa 1,80 Meter und haben das längste Exemplar mit etwa 2,50 Meter. Die Frage ist, haben sie alle zu gleichen Zwecken gedient? War zum Beispiel das kurze Exemplar ein abgebrochenes Stück, was recycelt wurde? War es ein Speer für einen Jugendlichen? Fragezeichen. Das sind also Dinge, die wir so nicht direkt beantworten können oder nicht lösen können. Die Schöninger Speere sind von der äußeren Form her sehr ähnlich unseren leichtathletischen Speeren.
Wie auf der Nachbartafel zu sehen ist.
Wenn man das beide nebeneinander liegt, ist auffallend, dass beide eine spindelförmige Form haben. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Schöninger gucken, dann ist das Spitzenende am dickeren Stammende. Der Schwerpunkt liegt vor der Mitte, das ist ganz wichtig für ein gutes Flugverhalten. Er liegt nicht ganz so weit vorne wie bei leichtathletischen Speeren.
Das zeigte die experimentelle Archäologie. Um zu testen, wie funktionsfähig die Waffen sind, haben Wissenschaftler Leichtathleten gebeten, die Speere möglichst weit zu schleudern. Die Sportler waren zunächst überfordert, weil sie feststellen mussten,
dass der Schwerpunkt ein anderer ist. Und das heißt, zu Anfang überschlugen die sich in der Luft. Es war alles andere als ein gelungener Wurf. Nach einer kurzen Gewöhnungsphase haben sie dann erstaunliche Weiten von weit über 70 Metern erzielt, mit der Aussage, das könnte noch weiter gesteigert werden, wenn man sich da noch intensiver mit beschäftigen würde.
Das heißt, die Speere sind aerodynamisch ausgefeilt konstruiert.
Nur, wir müssen uns vor Augen führen, dass natürlich es nicht darauf ankam, möglichst weit zu werfen, sondern die Beute zu treffen. Und da haben wir Distanzen aus Erfahrungen der Völkerkunde vielleicht von 5 bis 15 Metern.
Die Speere und in ihrem Umfeld gefundene Skelette von Wildpferden belegen, dass Homo erectus und später der Neandertaler schon mit Hilfe von Waffen und in der Gruppe zur Jagd gingen. Nur durch gemeinsame Jagdstrategien sicherten sie ihr Überleben. Das setzt ein komplexes Kommunikationsverhalten voraus. Zwar vermochten die Neandertaler mit Lanzen sogar Waldelefanten zu töten, doch differenziertere Waffen fanden die Archäologen erst aus einem späteren Zeitraum. Das könnte zwei Gründe haben. Entweder ist das sensible Material, wie zum Beispiel Holz, verrottet oder, eine naheliegende Hypothese, erst der Homo sapiens war geistig befähigt, komplexere Waffensysteme zu entwickeln. Vielleicht auch ein Grund, warum der Neandertaler vor etwa 30.000 Jahren ausgestorben ist.
Pfeil und Bogen sind dann viel, viel jünger in der Erfindung,
sagt Bärbel Aufermann.
Vielleicht 20.000 Jahre, sicherlich aber etwa 12.000 Jahre alt. Also die große Frage ist, wie lange gibt es denn nun Pfeil und Bogen? Holz finden wir ja ganz selten nur in diesen alten Steinzeiten. Und dementsprechend gibt es auch wenig alte Bogenfunde. Wir haben hier die ältesten dann, wenn wir eine Tafel weitergehen, rekonstruiert.
In Schleswig-Holstein hat man in der Nähe von Ahrensburg, das liegt etwa nordöstlich von Hamburg, sensationelle Funde gemacht, schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Ergänzt der Archäotechniker Harm Paulsen.
Da hat Herr Alfred Rust die ältesten Pfeilschäfte der Welt gefunden. Und es ist eigentlich sehr spannend, dass die ältesten Pfeilschäfte eigentlich schon die kompliziertesten sind. Sie sind unterteilt in einen Hauptschaft, also einen langen Hauptschaft. Und dann wurde ein kurzes Stück aufgesetzt mit einer komplizierten Klauenkupplung. Und am Ende des Vorschaftes war dann die Spitze aus Feuerstein. Und das hatte sicherlich den Sinn, dass wenn man den Pfeil verschoss und er schlug irgendwo ein, dann ging meist der Vorschaft verloren oder ging kaputt. Und dann konnte man ganz leicht einen neuen Vorschaft aufsetzen. Das ist sozusagen sehr recyclingfreundlich, denn Holz war sehr knapp und das ist eigentlich schon für die Zeit eine pfiffige Angelegenheit.
Funde von kleinen Bögen aus jungsteinzeitlichen Feuchtbodensiedlungen in Süddeutschland und der Schweiz belegen, dass schon Kinder den Umgang mit Pfeil und Bogen übten. Ausgerechnet ein Mord brachte den Wissenschaftlern ein neues Exemplar einer jungsteinzeitlichen Bogenwaffe. Eine Pfeilspitze im linken Schulterblatt beendete das Leben von Ötzi. Ob die Neandertaler, die an der Düssel lebten, schon Werkzeuge zum Fischfang erfunden haben, ist nicht überliefert. Zwar belegen andere Fundplätze, dass Fischmahlzeiten auch an den Lagerstätten unserer frühen Verwandten genossen wurden, doch die ältesten bekannten Harpunen stammen vom Ende der letzten Eiszeit und sind etwa 15.000 Jahre alt.
Das sind verschiedenste Objekte zum Fischfang, also um Fische im Gewässer aufzuspießen, Aale und auch andere. Es gibt ganz spezialisierte Aalstecher, aber auch andere Geräte. Oft findet man dann natürlich an den archäologischen Fundstellen nur vorne die harten Spitzen, diese gezähnten Spitzen aus Geweih oder Knochen. Die erhalten sich besser. Die langen Schäfte dann, die auch wie Speere geformt sind, die sind natürlich seltener erhalten. Deshalb sind das Rekonstruktionen, die mithilfe von Vergleichen aus der Völkerkunde angefertigt werden.
Also was ganz interessant ist, sehen Sie das zweite Objekt,
ergänzt Harm Paulsen und deutet auf einen Dreizack.
Das ist ein sogenannter Aalstecher. Der ist so um die 6000 Jahre alt. Da wurde er benutzt. Also das sind Völker im Norden, die besonders am Meer und an den Flüssen gelebt haben. Und die haben natürlich die Ressourcen genutzt. Und die haben dieses Spezialgerät entwickelt. Und was ganz interessant ist, dass dann lange Zeit ist dieses Gerät danach verschwunden, in der Jungsteinzeit und Bronzezeit. Und dann heute, oder in der Neuzeit, ist das Stück wieder in einer neuen Version aufgetaucht, und zwar als Metallform. Und genauso wie das alte Stück vor 6000 Jahren. Also so etwas wiederholt sich immer mal wieder. Das sind Geräte, die sind so optimal, dass man sie eigentlich nur kopieren kann, weil sie so gut funktionieren.
Auf archäologisch wackeligem Terrain bewegen sich die Exponate zum Themenkomplex Fallenstellerei.
Unser Problem in der Archäologie ist ganz einfach, dass wir wenige direkte Belege haben für Fallen,
sagt der Prähistoriker Ulrich Stodig.
Es gibt die älteste, das ist eine Art Trittfalle, ich sage immer eine Parkkralle für einen Hirsch, aus der späten Bronzezeit und auch dann in der folgenden Eisenzeit gibt es mehrere Exemplare. Aber es gibt weitere Indizien in Form von Knochenfunden von Kleintieren wie Schneehühnern, Schneehasen, die traditionell, wenn man völkerkundlich sich umschaut und auch in historischer Zeit, eigentlich nur mit Schlingen gefangen worden sind. Das alles haben wir mal, auch um vielleicht die Diskussion in Fachkreisen oder auch unter den Besuchern mal so ein bisschen anzuheizen, hier etwas mehr herausgestellt und zeigen einfach ein paar Beispiele.
Fleisch gilt heute als Motor der Evolution. Fleisch beschleunigte das Hirnwachstum und setzte einen Entwicklungsprozess in Gang, der letztendlich zum modernen Menschen, zum Homo sapiens führte.
Das Erfolgsrezept der Menschen ist natürlich nicht nur jetzt die Jagd auf Fleisch als Jäger und Sammler, sondern der große Opportunismus unserer Vorfahren. Wenn große Landsäuger zur Verfügung stehen, dann werden die erlegt. Wenn es Seesäuger sein sollen, dann wurden Boote erfunden und entsprechende Waffen, um von diesen Booten aus diese Tiere zu erlegen. Der Fischfang, ich glaube, keine einzige Fischart ist unseren Vorfahren oder auch aktuell den Völkern entgangen. Es wurden die ausgeklügelsten Methoden ersonnen, um an diese nährstoffreiche Nahrung zu kommen, in den jeweiligen Lebensräumen zu den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Und das ist sicherlich das Erfolgsrezept des Menschen, weshalb es so viele von uns auf dem gesamten Planeten gibt.
Fleisch. Vielleicht führt schon der Titel der Ausstellung bei dem einen oder anderen Vegetarier zu hochgezogenen Augenbrauen. Aber die fleischlose Kost, so Dr. Bärbel Aufermann, ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die vielleicht ohne den Fleischkonsum unserer Vorfahren gar nicht möglich wäre.
Ja, Vegetarier zu sein, das muss man sich auch leisten können. Für uns ist das heute ganz leicht, weil wir in den Supermarkt gehen und eine große Auswahl an Ersatzprodukten haben. Wir können Sojageschnetzeltes statt Hackfleisch zur Spaghetti Bolognese verarbeiten. Diese Möglichkeiten hatten die Menschen ja damals nicht. Also wenn ich auf Fleisch verzichte, kann ich nur gesund leben, wenn ich im Austausch dann Hülsenfrüchte und Milchprodukte zu mir nehme. Und diese Alternative bestand kaum. Und daher war es einfach auch die gesündeste Art, sich zu ernähren.
Barbara Weber über die Ausstellung Fleisch, Jäger, Fischer, Fallensteller in der Steinzeit. Noch bis zum 15. März zu sehen im Neandertal-Museum in Mettmann. Das war es für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Danke fürs Zuhören, sagt Lennart Pyritz.